MDR Kultur. Glaubenssachen.
Frisch und immer weiter. Über Quellen der Zuversicht. Eine Sendung von Robert Schurz.
In unserer Zeit fällt es schwer, zuversichtlich zu sein. Gemeint ist damit, begründet zu glauben, dass etwas seinen Sinn hat und so eine Entwicklung für uns doch irgendwie einen guten Verlauf nimmt. Die Weltlage, das Klima, Kriege rund um den Globus lassen vieles düster erscheinen. Und dennoch glaubt eine, wenn auch abnehmende Mehrheit der Menschen in Europa, dass es für sie eine bessere Zukunft gibt. Die weltweiten Krisen, die Unvernunft der Menschen und die Ausbeutung der Ressourcen, mithin die wahrscheinlichsten Entwicklungen, sprechen allerdings gegen diese Sichtweisen. Zuversicht geht also über die bloßen Fakten hinaus, wenngleich sie nicht ohne Fakten auskommt, denn unabhängig von der Realität immer optimistisch zu sein, ist nicht dasselbe, als sich trotz alledem zuversichtlich der Gegenwart und der Zukunft zu stellen. Die Frage stellt sich also, woher sich Zuversicht speist und was ihre Quellen sind. Auf der Suche danach lohnt vielleicht ein märchenhafter Blick in einen tiefen, dunklen Abgrund.
Hans, als er die Steine mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freude auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihn von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen wären. »So glücklich wie ich«, rief er aus, »gibt es keinen Menschen unter der Sonne.« Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war.
Hans im Glück. So heißt das Märchen der Brüder Grimm, das von quasi unerschütterlicher Zuversicht und unglaublicher Naivität handelt. Dieser Hans also hat als Lohn für seine Arbeit einen Klumpen Gold erhalten und auf seiner Heimkehr begegnet er lauter listigen Menschen, die ihn übervorteilen. In seiner Gutgläubigkeit geht Hans zahlreiche Tauschhandel ein und jedes Mal wird sein Besitz kleiner. Am Ende hat er nur noch zwei Schleifsteine, die schließlich in einen tiefen Brunnen fallen. Nun, das Märchen hat im Gegensatz zu den meisten anderen Märchen keine klare Botschaft, keine simple Moral. Zum einen könnte man es als Warnung vor Gutgläubigkeit und mangelnder Skepsis verstehen, als Aufforderung, sich nichts vorzumachen und einen kritischen Geist zu bewahren. Zum anderen als Parabel darüber, wie leicht es doch ist, sich glücklich und frei zu fühlen, wenn man die Welt nur mit Zuversicht betrachtet. Vielleicht aber liegt der Schlüssel zu diesem Märchen ganz woanders, aber davon später mehr. Vorerst sei aber nach dem Phänomen der Zuversicht gefragt, nach einer Haltung, die darauf vertraut, dass alles gut geht oder zumindest, dass man selber nicht untergeht. Der bekannte Philosoph Wilhelm Schmid definiert die Zuversicht im Unterschied zum Optimismus so:
Optimismus ist eine Kalkulation. Ich rechne damit, dass es gut ausgeht. Zuversicht ist eine Haltung. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich traue mir zu, damit umzugehen. Zuversicht ist die Fähigkeit, über den Abgrund der Angst hinwegzusehen, ohne ihn zu leugnen.
Doch woher kommt diese Haltung oder diese Fähigkeit und wie entsteht sie? Was sind, wie eingangs gefragt, ihre Quellen? Zunächst scheint es offensichtlich, dass es sich um ein vielschichtiges Phänomen handelt, wobei man noch unterscheiden muss zwischen der Zuversicht, die mich als Individuum betrifft, und der, die das Schicksal der Menschheit meint. Was nun die Zuversicht des Einzelnen betrifft, so sagt Wilhelm Schmid, dass es sich um meine Haltung handelt, die Angst nicht leugnet, die weiß, dass etwas auch schiefgehen kann. Die Zuversicht des Hans im Glück ist aber auf den ersten Blick von anderer Machart. Es ist eine Haltung, die auf Unwissenheit oder Naivität aufbaut. Die Einstellung eines Kindes, das noch keine oder wenig schlechte Erfahrung gemacht hat. Je mehr der heranwachsende Mensch jedoch merkt, dass nicht alles nach Wunsch verläuft, desto eher kippt seine Erwartung ins Negative. Das beginnt bereits beim Säugling, der schreit, wenn er Hunger hat. Wenn dann schnell die Mutter herbeieilt, lernt dieser Säugling, dass er etwas bewirken kann und Erfolg hat. Wenn dem aber nicht so ist, so bildet sich im Laufe der Lebensjahre mit der Zeit das, was man Bereitschaft zur Resignation oder auch Pessimismus nennt. Der amerikanische Psychologe Martin Seligman hat mit der von ihm begründeten positiven Psychologie ein Konzept einer positiven Welteinstellung formuliert, also im weiteren Sinne eine Theorie der Zuversicht entwickelt. Ausgangspunkt hierbei waren seine frühen Forschungen und Experimente zur erlernten Hilflosigkeit, die er allerdings an Tieren durchführte und später modellhaft auf Menschen übertrug. Seine Erkenntnis ist die, dass in dem Maße, wie Menschen keinen Einfluss auf eine Situation haben, ihr eben ausgeliefert sind, sich auch eine Haltung von Resignation, Passivität und Antriebslosigkeit entwickelt. Nun sind wir ja alle mehr oder minder oft Situationen ausgesetzt, die wir nicht beeinflussen können, und so kommt Seligman zu dem Schluss, dass es an unserer Interpretation dieser Situation liegt. Dabei sollen drei Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Erstens der Umstand, ob man die Schuld der misslichen Situation bei sich selber sucht. Zweitens, ob man glaubt, dass diese Situation nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft ist. Und drittens, ob man von einer konkreten schlechten Situation auf einen allgemeinen Zustand schließt. Umgekehrt entsteht nun Zuversicht dann, wenn man die missliche Lage als vorübergehend, als lokal begrenzt und als von außen verursacht versteht. Nach Seligman kann man solche Zuversicht lernen, indem man seine Interpretationsmuster verändert. Und nichts anderes macht ja auch Hans im Glück. Er schafft es, jeden fatalen Tausch umzuinterpretieren und sich als Gewinner zu sehen. Er verdrängt, so kann man sagen, die schlichte Tatsache, dass er jahrelang gearbeitet hat, dafür einen Goldklumpen erhalten und am Ende doch mit leeren Händen dasteht. Ist also Zuversicht nichts anderes als die Kunst, ein negatives Ereignis umzuinterpretieren oder gar sich einfach etwas vorzumachen? Viele populäre Ratgeber und Psychotherapeuten empfehlen genau dies. Die Kunst, ein Missgeschick so zu interpretieren, dass es zur Chance wird und ein Misserfolg als versteckten Erfolg anzusehen. Das führt dann zu einer Empfehlung wie der, sich jeden Morgen im Spiegel anzusehen und zu sagen, dass man der Beste ist und alles schaffen kann, wenn man nur will. Diese fast verzweifelte Form des Zuversicht-Haben-Wollens ist aber eben nicht die Zuversicht selber. Immerhin setzt sie aber die Möglichkeit einer Zuversicht, einer prinzipiellen guten Verfassung der Welt oder des Menschen voraus. Mithin gibt es also einen fließenden Übergang zwischen der Zuversicht aus Naivität und den Techniken der Uminterpretation, die immer auch die Momente von Verdrängung und Verleugnung enthalten. Werde so wie Hans im Glück. Das wäre eine schöne Empfehlung, würde man nicht wissen, dass Hans im Glück mit seiner Fähigkeit, jedes Übel als Glück anzusehen, zum Scheitern verurteilt ist, eben weil er Tatsachen leugnet und uminterpretiert. Allein von diesem Scheitern ist im Märchen keine Rede. Und hier kommt dann doch eine andere Sicht auf die Zuversicht ins Spiel. Es geht nämlich durchaus um eine Art des bewussten Loslassens. Gelassenheit ist das Stichwort. Zuversicht blendet nicht die Fakten aus oder färbt die Realität in optimistischsten Farben rosarot. Dort aber, wo der eigene Erwartungsdruck eine Situation verkompliziert, kann eine zuversichtliche Haltung ein Stück weit befreiend, auch entlastend sein. Dies kann für einen gläubigen Menschen zum Beispiel die Perspektive auf eine transzendente Kraft sein, die nicht alles lenken muss, aber doch da ist. Und schon allein dadurch Orientierung in einem Meer der Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verleihen kann. Die Angst vor Veränderungen oder Herausforderungen sollte im Leben ebenso wenig die totale Überhand gewinnen, wie eine unkritische und faktenbefreite Weltsicht, dass schon alles gut werde, man dies aber keineswegs in der eigenen Hand habe, weshalb man letztendlich verantwortungslos durchs Leben gehen könne. Wichtig dabei ist, die Quelle der Zuversicht lässt sich nicht nur in der Stärke des einzelnen Individuums verorten, sondern in den Menschen an sich. Diese Form der Zuversicht ist auch im Humanismus zu finden, der im Glauben des Menschen an sich selbst gründet. Das meint schlichtweg, dass die Menschheit nicht zum Scheitern verurteilt ist. Es ist die Zuversicht, dass der Mensch das Böse in ihm überwinden kann, dass alle Menschen Brüder werden und der wissenschaftliche Fortschritt in der Lage ist, die vernichtenden Kräfte der Natur zu zähmen.
Edel sind der Menschen Sinne, edler noch der Geist der Menschen, höher noch des Menschen Wille, die Vernunft das höchste aller. Sie bestimmt sich selbst und sieget über Willen, Geist und Sinn.
Was der große Humanist und Gelehrte Johann Gottfried Herder vor etwa 250 Jahren schrieb, klingt heute etwas naiv, zumindest aber gewagt. Vielmehr haben wir es mit zwei, wenn man so sagen kann, Wettrennen zu tun. Zum einen zwischen fortschreitender technologischer Entwicklung und Zerstörung der Lebensgrundlagen. Wird es gelingen, eine Energieform zu finden, bevor der CO2-Ausstoß die Erde fast unbewohnbar macht? Wird es gelingen, die Ressourcen des Weltalls zu nutzen, bevor die Ressourcen der Welt aufgebraucht sind? Hier gibt es sehr wohl eine Zuversicht, die mancher Wissenschaftler teilt, indem er auf die rettende Kraft des technischen Fortschritts vertraut. Und dieses Vertrauen ist letztlich ein humanistisches Vertrauen, da diese Zuversicht die wissenschaftlichen Fähigkeiten des Menschen bzw. seine Denkkraft betrifft. Der andere Wettlauf ist aber der der Aufklärung. Wird es gelingen, die Menschen zur Einsicht zu bringen, bevor sie sich selber vernichten? Und dies berührt eben die Grundfrage des Humanismus. Ist der Mensch vernünftig? Oder kann er es sein, wenn die Umstände stimmen? Dagegen spricht jener Anteil im Menschen, der ihn als Naturwesen auszeichnet, und als ein solches Naturwesen nimmt er, was er kriegen kann, ohne auf langfristige Folgen bedacht zu sein. Letztlich ist die Kernfrage dieses Wettlaufs die, ob die Vernunft über die Psyche triumphieren kann. Dabei geht es weniger um die Frage, ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist, sondern darum, wie weit diese naturwüchsigen Anteile reichen. Sicher hat die Menschheit sich ein Stück weit von ihrer natürlichen Verfassung emanzipiert, aber reicht das, um sie vor ihrem Verderben zu bewahren? Der zuversichtliche Humanist würde diese Frage eindeutig bejahen. Einer der letzten Vertreter der großen humanistischen Zuversicht war der Philosoph Ernst Bloch. In seinem Hauptwerk, das sich Prinzip Hoffnung nennt, wird diese Zuversicht so artikuliert:
Nur wir selbst sind noch Hebel und Motor, um so in dieser Stärke, mit unserem Leid gegürtet, mit unserer trotzigen Ahnung, mit der ungeheuren Gewalt unserer Menschenstimme Gott zu ernennen und nicht eher zu ruhen, als bis sich unsere innersten Schatten unterworfen haben. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende Mensch. Hat er sich erfasst, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat.
Mit dem Begriff der Heimat ist aber auch wieder eine religiöse Dimension aufgeworfen. Heimkommen an einen Ort, mit dem sich Hoffnungen verbinden. Nun, die religiöse Zuversicht selber wird etwa in einem einschlägigen Psalm formuliert.
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden.
Eine beschützende Instanz also, die dafür sorgt, dass am Ende alles gut wird. Dabei geht es den Menschen eben nicht wie den Vöglein, die nicht säen und ernten und doch ernährt werden, wie es in der Bergpredigt heißt. Denn der Mensch kann ja, im Gegensatz zu den Vöglein, säen und ernten. Erst wenn der Mensch das Seine und ihm Mögliche getan hat, setzt die Macht einer göttlichen Instanz an. Religiöse Zuversicht betrifft also den Bereich, der außerhalb der Wirkmöglichkeiten des Menschen liegt. Dabei darf man den Glauben selbst nicht mit Zuversicht verwechseln. Der Glaube ist vielmehr die Voraussetzung einer religiös begründeten Zuversicht. Und Glaube hat das wesentliche Moment der Hingabe. Es ist die Hingabe an eine andere Instanz, im Wissen, dass es nicht in der eigenen Macht liegt, das Gute letztlich zu bewirken. In dem Sinne ist es eine Hingabe ans Schicksal, an das, was uns geschickt wurde.
Die Angst entdeckt das Schicksal, aber indem das Individuum sich dem Schicksal anvertrauen will, schlägt die Angst um und entfernt das Schicksal.
So schreibt der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard. Das Schicksal verliert, indem man sich ihm anvertraut, seinen bedrohlichen Charakter und Zuversicht entsteht. Diese religiöse Zuversicht verdeutlicht Kierkegaard an der Geschichte um Abraham, der seinen geliebten Sohn Isaak opfern soll. Gott fordert so ziemlich das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, aber von einer Verzweiflung Abrahams ist nirgendwo die Rede. Er ergibt sich in sein Schicksal und bittet Gott nicht, er möge seine Forderung zurücknehmen. Abraham geht 3 Tage lang zur Opferstätte. Und in dieser Zeit ist er voller Zuversicht. Zumindest nach Kierkegaard.
In dieser Zeit glaubte Abraham. Er glaubte, Gott werde Isaak nicht von ihm fordern, während er doch willig war, ihn zu opfern, wenn es verlangt wurde. Er glaubte Kraft des Absurden, denn von menschlicher Berechnung konnte da nicht die Rede sein, und es war ja das Absurde, dass Gott, der dies von ihm forderte, im nächsten Augenblick die Forderung widerrufen sollte.
Das Absurde der Zuversicht ist ein Trotz alledem. Trotz der schrecklichen Forderung bleibt Abraham zuversichtlich, weil er in seinem Glauben prinzipiell davon ausgeht, dass es Gott gut mit den Menschen und auch mit ihm meint. Der Trotz, der in der religiösen Zuversicht liegt, ist letztlich auch ein Trotz gegen den Tod. Und dieser Trotz gegen die Tatsache, dass wir sterben müssen, strahlt ins Leben zurück. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es 3 wichtige Quellen der Zuversicht gibt. Zum einen die biografische Quelle, die entweder in der Naivität liegt oder in der erworbenen Fähigkeit einer bestimmten Interpretation der Missgeschicke des Lebens. Die 2. Quelle liegt im Glauben an sich selber oder generell an die Menschheit. Es ist die Überzeugung, dass ein einzelnes Individuum sein Schicksal meistern kann, beziehungsweise dass die Menschheit sich selber retten kann. Die 3. Quelle, die religiöse Zuversicht schließlich, baut auf den Glauben an eine gütige und gnädige Instanz, die sogar den Tod besiegen kann. Der religiös Zuversichtliche kann mit Paulus fragen: Tod, wo ist dein Stachel? Alle 3 Quellen stehen miteinander im Zusammenhang. Der Glaube an die Menschheit kann als Glaube an das göttliche Moment im Menschen interpretiert werden. Und die Fähigkeit der Uminterpretation setzt bereits einen gewissen Glauben voraus. Das Zuversicht haben wollen muss davon ausgehen, dass es eine berechtigte Zuversicht gibt. Und damit kommen wir zurück zu Hans im Glück. Am Ende des Märchens kehrt er ja heim zu seiner Mutter. Und die Möglichkeit dieser Heimkehr lässt ihn erst so zuversichtlich sein. Er kehrt dorthin zurück, woher er kommt. Gold spielt hier keine Rolle, auch nicht, was er geleistet hat oder ob er erfolgreich war. Die Rückkehr zur Mutter steht für die Rückkehr in eine umfassende Geborgenheit und wird dadurch zur religiösen Metapher. Hans im Glück kann nur dann im Glück sein, wenn da eine Instanz ist, in seinem Fall die Mutter, die es unbedingt gut mit ihm meint. Und das erst gibt ihm die Zuversicht.
Frisch und immer weiter. Über Quellen der Zuversicht. Sie hörten eine Sendung von Robert Schurz. Es sprachen Henning Hartmann und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Naturfrömmigkeit, wie der Glaube an den Schöpfer mit der Ehrfurcht vor der Schöpfung zusammenhängt.
NDR Kultur.